Grüße, Freunde des Rennsports, herzlich willkommen im E-Pod von eFormel.de, dem Insider-Podcast aus der Welt des elektrischen Motorsports. Maximilian Günther fährt auch im nächsten Jahr in der Formel E, und zwar nicht für das BMW-Nachfolgerteam Andretti, sondern als Ersatz für Oliver Rowland bei Nissan Edams. Was dieser Deal für den restlichen Fahrermarkt bedeutet, hörst du in dieser Episode, genau wie eine XXL-Version von unserem Formel E-Quiz. Mein Name ist Tobi Blum. Viel Spaß beim Hören. Und ebenfalls mit von der Partie ist Tobi Wirz. Guten Morgen.
Einen schönen guten Morgen.
Ich bin ja richtig in Ferienstimmung. Tobi, du erreichst mich heute bei den Schwiegereltern in schönstem Sonnenschein. Ich werde mich nachher in den Garten legen und mir die Sonne auf den Bauch scheinen lassen. Und ich bin schon richtig, ja, in Ferien, im Urlaubsmodus. Wie geht's dir?
Ja, Tobi, das freut mich sehr für dich. Mein Urlaub ist in der Tat jetzt vorbei. Ich hatte rund um den Berlin-E-Prix 2 Wochen und habe davon die Hälfte der Zeit in Berlin verbracht. Aber jetzt geht die wilde Arbeitszeit wieder los bis Oktober. Von daher, ich beneide dich ein wenig. Da in Ferienlaune zu sein, bei mir kommt die gerade nicht so auf, aber so ist es halt.
Ferienlaune ist auch ein ganz gutes Stichwort, denn liebe HörerInnen, diese Folge ist vorerst mal für eine kleine Sommerpause die letzte Episode für einige Wochen. Das kennt ihr ja aus den letzten Jahren sicherlich schon, wenn ihr schon ein bisschen dabei seid im E-Pod. Das Sommerloch der Formel E schlägt so ein bisschen zu. Es gab eine riesige Meldung aus der letzten Woche und es bahnt sich auch eine riesige Meldung für die nächsten Wochen an, so langsam. Worum das da bei beiden Sachen geht, das hören wir gleich. Aber schon mal als kleines Heads-up für euch. Es gibt eine kleine Sommerpause. Aber erstmal gibt es diese Episode. Maximilian Günther fährt auch 2022 in der Formel E, Tobi. Überraschenderweise? Fragezeichen? Allerdings nicht für das Team, das seinen bisherigen Arbeitgeber BMW ersetzen wird. Das war die Riesenstory aus der letzten Woche. Worum ging's dabei?
Ja, Maximilian Günther hat bekannt gegeben, oder auch sein neues Team, beide haben gemeinsam bekannt gegeben, dass es da zu einem Vertragsabschluss gekommen ist für die kommende Saison. Und ein wenig überraschend vielleicht ist dabei bekannt gegeben worden, dass Max zu Nissan Edams wechselt als Ersatz für Oliver Rowland, der ja bekanntermaßen in Berlin sein letztes Rennen für das Team bestritten hat. Und ja, die Spatzen pfeifen es von den Dächern, aber offiziell will man da noch überhaupt nichts zu sagen, bei Mahindra Racing andocken wird. Günther damit ja Nachfolger des Briten und neuer oder zukünftiger Teamkollege von Sebastian Buemi. Das ist ja durchaus etwas, wo man nicht mit gerechnet hat, wenn man ganz ehrlich ist. Ich ging eigentlich davon aus, dass Andretti auch mit Günther an der Stelle weitermachen würde. Und aber erstens kommt es anders und zweitens, als man denkt. Günther zu Nissan Edams. In den vergangenen Jahren hätte man auf jeden Fall gesagt, dass das ein Wechsel zu einem Top-Team ist. Aber in der abgelaufenen Saison hat sich Nissan Edams nicht unbedingt als Top-Team präsentiert, ist in der Gesamtwertung auf den 10. und damit 3. Platz abgerutscht. Nur Nio und Dragon waren noch hinter dem Team. Ja, aber muss man auch mal ganz klar sagen, dass hat nicht das wiedergespiegelt, wozu das Team in der Lage ist. Und ich denke, dass wir mit Max Günther in der kommenden Saison durchaus rechnen dürfen, was Podestplatzierungen, Siege und vielleicht sogar einen Kampf um die vorderen Positionen in der Meisterschaft angeht.
Nissan ist ja zudem auch einer der Hersteller, die sich bis 2026 mindestens in der Formel E engagieren wollen. Der Hersteller hat eine Option für die 3. Fahrzeuggeneration unterschrieben und deswegen hat Günther eventuell auch eine etwas längerfristige Perspektive. Wenn er sich natürlich von einer halbwegs guten Seite präsentiert in den nächsten 5 Jahren, dann kann er auch von mir aus bis 2026 da bleiben. Aber das ist ein entscheidender Unterschied im Vergleich natürlich zu BMW, die nächstes Jahr nicht mehr in der Formel E dabei sein werden. Ich habe gerade bei dir so ein bisschen rausgehört, Tobi, dass du überrascht zumindest warst und ich weiß nicht, ob du vielleicht anders entschieden hättest. Stell dir mal vor, du wärst Max Günther. mindestens so gut aussehen bist du schon. Und
ach, jo, liebe Güte.
Autofahren kannst du auch nicht so schlecht. Aber sag mal, wärst du lieber beim bekannten Andretti-Umfeld geblieben? Das Personal ist ja gleich, du kennst die Infrastruktur, du kennst den Motor, du kennst alle Details. Andretti nimmt ja auch immer noch die BMW-Motoren mit ins nächste Jahr. Wärst du lieber bei Andretti geblieben und hättest dich darum gekümmert, da diesen zweiten Slot zu bekommen? Oder hättest du, genau wie Max Günther es jetzt getan hat, das Team gewechselt?
Oh, das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich muss leider an dieser Stelle sagen, ich kenne nicht alle Hintergründe von der Entscheidung, ja. Michael Andretti, der Besitzer des Teams, hat ja vor einigen Monaten schon mal durchklingen lassen, dass er sich auf jeden Fall einen US-amerikanischen Fahrer für sein Team wünschen würde. Und das Team hat jetzt unmittelbar vor dem Rennen in Berlin bekannt gegeben, mit Jake Dennis zu verlängern, der eine wahnsinnig gute Rookie-Saison für das Team abgeleistet hat. Ich weiß gar nicht, ob für Günther da die Option tatsächlich so auf dem Tisch lag oder ob man ihm bei Andretti vielleicht auch nur einen Einjahresvertrag angeboten hat, während das bei Nissan vielleicht jetzt dann sogar doch ein längerfristiges Engagement sein könnte, wie du ja auch schon angedeutet hast. Nissan hat sich schon zur Gen 3-Ära committed. Das sind natürlich auch Sachen, die da durchaus eine Rolle spielen, auch wenn wir das als Motorsportromantiker vielleicht ein bisschen verklärt sehen. Das Thema Geld spielt natürlich auch immer eine Rolle. Vielleicht ist ja das auch vom Finanziellen her ein deutlich besserer Deal für Max Günther. Darf man ja auch nicht außen vor lassen, dass das durchaus ein Thema ist bei Fahrerentscheidungen, die getroffen werden. Und wie gesagt, wir können an der Stelle nur spekulieren, welche Optionen Max Günther zur Verfügung gehabt hat. Aber ich glaube, der Nissan-Deal ist mit Sicherheit nicht die schlechteste der verfügbaren Möglichkeiten gewesen.
Und andersrum gesehen, ist Günther für Nissan ein guter Fahrer? Ist er vielleicht sogar der beste Fahrer, der auf dem freien Fahrermarkt verfügbar war?
Ja, das ist jetzt auch wieder eine sehr gute Frage. Der beste Fahrer halte ich für gewagt, muss ich zugeben, wo zumindest dem Vernehmen nach Lucas Di Grassi und Alex Lynn auch auf dem Markt sind aktuell. Die, finde ich, sind beide auf jeden Fall nicht schlechter als Max Günther. Lucas Di Grassi, Erfahrung ohne Ende in der Formel E, ja, allerdings auch ein relativ politischer Charakter. Weiß jetzt natürlich nicht, ob Nissan E-Dams sich damit einen Gefallen getan hätte, ihn neben seinem ewigen Rivalen Sebastian Buemi ins Auto zu setzen. Ja, Alex Lynn, finde ich, wie man so hört, der soll ja Platz machen für Oliver Rowland, aber auch ein sehr schneller, sehr konstanter Fahrer, richtig guter Fahrer mit auch viel Formel-E-Erfahrung. Nissan hätte auf jeden Fall auch andere Optionen gehabt. Man hat sich da jetzt für Max Günther entschieden. Finde ich, ist eine gute Wahl, aber ob es tatsächlich die beste Wahl ist, ist sehr schwer zu sagen. Würde ich für gewagt halten, diese Aussage.
Also ich weiß auch nicht, ob er unbedingt der beste Fahrer ist, da gebe ich dir recht. Aber angesichts von den Fahrern, die sonst so auf dem Markt sind, du hast gerade Lucas Di Grassi schon angesprochen, der sieht relativ gefestigt auf seinem Pfad in Richtung Venturi aus, um es mal so zu formulieren. Wir haben schon mehrfach von Norman Nato gehört in den letzten Wochen, auch hier im E-Pod, der sagte, man muss sich irgendwann entscheiden, wenn man in meiner Position ist, zwischen Langstrecke und zwischen Formel E. Und es sieht so aus, als könnte Di Grassi Norman Nato im nächsten Jahr beerben. Diese Entscheidung ist allerdings noch nicht fix und final. Ich möchte lieber einen anderen Punkt reinbringen, und zwar die Möglichkeit von einem freien Mercedes-Cockpit. Das ist zwar super gut für Maximilian Günther aus einer persönlichen Perspektive, dass er jetzt zumindest eine Art Jobsicherheit hat bei Nissan E-Dams. Frag mich allerdings, das, was sich auch viele andere Fahrer auf diesem freien Markt momentan fragen, könnte nicht bei Mercedes ein besseres Cockpit frei werden? Du hast von Nissan E-Dams Resultaten im letzten Jahr gesprochen. Da lief das nicht ganz so gut wie bei Mercedes, die Weltmeisterschaften bei Fahrern und Teams geholt haben. Und wenn man den Gerüchten Glauben schenken kann, dass es einige Formel-1-Teams gibt, die Interesse am Formel-E-Champion Nyck de Vries haben, könnte bei Mercedes ein Cockpit frei werden. Die Entscheidung obliegt dann natürlich Ian James, der im letzten Jahr seines Teamchef-Daseins des Mercedes-Werksteams sich vielleicht auch für Esteban Gutierrez aus dem eigenen Kader entscheiden könnte oder für Jake Hughes, Mercedes Junior, der Reservefahrer bei Venturi ist, vielleicht kann man den rüberholen. Edo Mortara, vielleicht hat er noch nicht bei Venturi unterschrieben und könnte in letzter Sekunde noch rüberwechseln. Es gibt ganz viele Optionen für Mercedes. Und sollte De Vries gehen, was eine große Variable ist, wäre Günther vielleicht auch ein guter Kandidat da gewesen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Ob sich Fahrer, die sich so frühzeitig zu einem Team committen, nicht vielleicht später ärgern werden, weil irgendwie ein Mercedes-Cockpit frei geworden ist. Andererseits, und das ist eine Frage, die ich dir gern stellen würde, ist es nicht vielleicht schöner, einfach frühzeitig seine Jobsicherheit zu haben und nicht auf so viele Unsicherheiten, Unklarheiten, Unbekannte zu hoffen und dann lieber zu sagen, ich tüte jetzt hier einen Deal mit Nissan Edams, einen Riesenkonstrukteur ein und ist zwar schade, dass es bei Mercedes nicht klappt, aber dann sei es halt so.
Eine Sache muss man dazu wissen. Mercedes hat ja auch bekannt gegeben, am Ende der kommenden Saison auszusteigen. Und es ist unklar, wie es mit dem Team weitergeht. Wir haben zwar schon darüber berichtet, dass es denkbar ist, dass das Team in der Formel E bestehen bleibt. Möglicherweise unter dem Aston Martin Branding, vielleicht aber auch als Toto Wolff Racing unabhängiges Kundenteam eines Herstellers. Aber ja, das die Zukunft des Teams ist nicht hundertprozentig klar zum jetzigen Zeitpunkt. Genauso wenig wie klar ist, ob Nyck de Vries tatsächlich in die Formel 1 wechseln wird. Natürlich gibt es Gerüchte, die ihn mit Williams und auch mit Alfa Romeo in Verbindung bringen. Das ist richtig. Auf der anderen Seite, bei beiden Teams wird ein Platz frei, aber den Gerüchten zufolge soll ja auch Valtteri Bottas auf der Suche nach einem Formel 1 Cockpit sein und der wird auch mit beiden Teams in Verbindung gebracht. Das ist an der Stelle noch nicht klar. Auch Alex Albon soll Chancen auf das Williams Cockpit besitzen.
Der ja auch mal Chancen auf Maximilian Günthers Nissan Cockpit, das genau, er jetzt hatte, hatte, wohlgemerkt.
Genau, richtig, ne? Da schließt sich der Kreis. Albon ist ja neben Daniel Kwiat einer der ehemaligen Red Bull Formel 1 Piloten gewesen, die auch sehr stark mit diesem Nissan Cockpit in Verbindung gebracht wurden. Ja, das hat jetzt Günther bekommen und wer weiß, vielleicht hatte Günther es auch deshalb bekommen, weil klar ist, dass Alex Albon nächste Saison wieder Formel 1 fahren wird. Es wäre ja auch eine denkbare Möglichkeit und dann wäre eines der beiden Cockpits, die für De Vries in Frage kommen, schon mal belegt und für das zweite hätte man vielleicht auch Valtteri Bottas als Fahrer zur Verfügung und das ist dann alles andere als eine sichere Sache, dass das Mercedes-Cockpit in der Formel E tatsächlich frei wird. Zumal Nyck de Vries als Formel-E-Weltmeister da auch grundsätzlich dran interessiert sein dürfte, wieder in der Formel-E zu fahren. Als jetzt bei Alpha zusammen mit Haas und Williams um die letzten drei Startreihen in der Formel 1 zu fahren. Auf der anderen Seite könnte das Alpha-Cockpit natürlich auch ein Sprungbrett sein, um dann irgendwann Lewis Hamilton bei Mercedes zu beerben. Aber das sind so viele ungelegte Eier, das weiß man nicht. Fakt ist, Maximilian Günther hatte jetzt das Angebot für Nissan, vielleicht auch mit einer Zukunftsperspektive in die Gen-3-Ära hinein. Und er hat das Angebot angenommen, hat den Wechsel dahin festgemacht. Und es ist zwar noch einige Zeit, aber man muss ja auch mal sagen, die Entwicklung für den Gen-3-Antrieb, die fängt jetzt an in den kommenden Wochen. Und im Frühjahr werden die ersten Testfahrten mit dem Gen-3-Antrieb stattfinden. So viel Zeit ist an der Stelle jetzt auch nicht mehr. Wir haben knapp 3 Monate noch, bis die Saisonvorbereitung losgeht in Valencia mit den Testfahrten. Langsam ist es dann, sagen wir gerade auch für einen jungen Fahrer, an der Zeit, auch bestimmte Sachen zu terminieren, festzumachen. Und ich weiß jetzt nicht, ob es Max Günther da was gebracht hätte, noch 3-4 Wochen zu warten, bis klar ist, wie es mit Mercedes weitergeht. Er hat dann, denke ich mal, da auf die sichere Nummer gesetzt. Nissan Edams ist auf jeden Fall eine Option, die für ihn auch Zukunftsperspektive bietet, weil klar ist, dass sowohl das Team als auch der Hersteller in der Gen 3-Ära dabei sein werden. Von daher kann ich seine Entscheidung da absolut verstehen.
Ich finde das, wie immer, ich habe das so oft schon gesagt, unheimlich spannend, was auf diesem Fahrermarkt für diese nächste Saison abgeht. Denn jetzt ist der erste Würfel für Maximilian Günther zwar gefallen, aber wir wissen zum Beispiel immer noch nicht, was mit Alex Lynn passiert. Sollte Roland tatsächlich Lynn-Ersatz bei Mahindra werden? Wie gesagt, ist noch nicht offiziell, aber sollte das so kommen, wäre Alex Lynn ein hervorragender Fahrer für jedes Team, das allerdings auch so schnell wie möglich die Fahrerpaarung für nächstes Jahr festzurren möchte. Und dann gibt es noch diese gesamte DS Tachita-Komponente. Das Team, das nach einem neuen Investor gesucht hat und verhandelt hat. Und jetzt sind die Verhandlungen offenbar geplatzt, laut einem Bericht von unseren Kollegen von The Race. Das bedeutet, die Zukunft vom Doppel-Champion-Team DS Tachita ist auch ungewiss. Und damit auch die Zukunft von Felix da Costa und von Wern. Es ist so viel los hinter den Kulissen in diesen Tagen. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen sollen.
Nö, ja, das stimmt. Das ist in der Tat, auch wenn gerade Saisonpause ist, hinter den Kulissen passiert ziemlich viel. Ja, DS Tachita sah sich ja sogar genötigt, aufgrund der Berichte eine Pressemitteilung herauszugeben.
Das fand ich richtig bemerkenswert, ne? Weil in dieser Pressemitteilung, ich erzähle das jetzt einfach, was da drin stand, da stand nichts drin. Die haben geschrieben, liebe Leute, angesichts der Kommentare, die jetzt jüngst durch die Presse gingen, haben wir euch zu sagen, es gibt nichts zu sagen. Und wir kommentieren mögliche Investorendiskussionen nicht und haben wir noch nie gemacht und wollen wir auch nicht in der Zukunft machen. Und dafür, also das ist ein Zeichen von Krisenkommunikation, wenn man sich genötigt sieht, so ein Statement zu versenden, obwohl es eigentlich nur 2-3 Medienberichte dazu gab, das fand ich bemerkenswert.
Vielleicht war die Pressestelle bei DS Tachita aber auch einfach nur genervt davon, dass ja jeder Journalist da angerufen hat und irgendwelche Infos haben wollte. Keine Ahnung, kann ich an der Stelle jetzt nicht sagen. Ja, aber sagt, es ist bemerkenswert, dass man da tatsächlich eine Pressemitteilung rausgibt, auch wenn drin steht, dass man nichts zu sagen hat. Ja, das deutet ja dann doch darauf hin, dass da irgendwas dran zu sein scheint.
Dass man eigentlich was zu sagen hätte.
Ja, aber nicht will.
Genau. Es ist so viel passiert in diesen Tagen. Und werden noch ein paar spannende Wochen jedenfalls. So, und jetzt wird es Zeit, nach diesen vielen Diskussionen, erschöpfenden Diskussionen, möchte man sagen, Zeit für eine XXL-Edition von unserem Formel-E-Quiz. Grid Dummies heißt das Ganze. Die HörerInnen, die schon den E-Port ein bisschen länger verfolgen, wissen genau, um was es geht. Wir stellen uns einige Fragen und sammeln Punkte. Und jetzt zum Abschluss der E-Port-Saison 2021, nenne ich sie mal, machen wir es nicht mit 3 Fragen, sondern mal richtig volles Kanonenrohr, 5 Fragen und quizzen so ein bisschen, was das Zeug hält. Ihr dürft mitraten und hört Tobi zu, wie er jetzt seine erste Frage stellt. Los geht's!
Okay, dann fange ich an. Joel Eriksson ist in dieser Saison die einzige Ausnahme. 24 von 25 Fahrern der Formel-E-Saison haben tatsächlich mindestens einmal an der Superpole teilgenommen. 22 Fahrer waren sogar mindestens 2-mal dabei. Wer sind denn die anderen beiden, die es nur einmal geschafft haben?
Nur einmal in die Superpole?
Nur einmal in die Superpole in der gesamten Saison. Oh,
also da fallen mir natürlich die Hinterbänkler-Teams vor allem ein. Ich hätte fast Sebastian Buemi gesagt. Ich glaube, der hat es am Ende des Jahres mit halbwegs guten Qualifying-Leistungen mehr als einmal nur in die Superpole geschafft. Ich glaube vielleicht so an Oliver Turvey oder sowas. Und ich glaube an René Rast.
Also einer der beiden Fahrer ist René Rast tatsächlich nur ein einziges Mal in der Superpole gewesen.
Oh.
Der zweite Fahrer ist Nico Müller.
Ach, natürlich! weil der ja nur die halbe Saison gefahren ist. Oh, da hätte man ja drauf kommen müssen.
Ja, aber ich hätte jetzt René Rast für schwieriger zu erraten gehalten, aber da hast du es, das hast du geschafft.
Nee, der war so kacke immerhin, dieses Jahr im Qualifying, ist mir im Kopf geblieben.
Ja. Nimm's mir nicht übel. Leider kein Punkt.
Okay, dann leider kein Punkt. Aber du hast vielleicht die Möglichkeit, deinen ersten Punkt in der ersten Runde zu machen. Ich möchte so ein bisschen in meinen Fragen die Saison wieder aufleben lassen und mal drauf schauen, was so geschehen ist die letzten Monate. Und für mich das spektakulärste Rennen der letzten Monate war ohne Frage Monaco. Das Setting, die Kulisse, das ist das eine, Glanz und Glamour. Aber das Racing war auch mega gut. Und mit diesem Rennen in Monaco hat die Formel E mal die Welt des Motorsports ja wirklich Lügen gestraft mit großartigen Überholmanövern. Und eine Statistik, die mir in deinem Statistikartikel über den Weg gelaufen ist, die habe ich in eine Frage umgemünzt. Und die, im Grunde genommen will ich wissen, wie gut du bei deinen eigenen Statistikartikeln aufgepasst hast.
Oh Mann.
Wie oft tauschten die Top 6 im Rennen von Monaco untereinander die Plätze, nur um dann am Ende in derselben Reihenfolge wie am Start ins Ziel zu kommen?
Oh.
Ja, du erinnerst sehr dich, schön, ne, dass du das mal geschrieben hast.
Ich erinnere mich, ich glaube, das ist sogar das einzige Rennen der Formel-E-Geschichte, wo die ersten 6 aus dem Qualifying auch die ersten 6 Positionen in der gleichen Reihenfolge im Rennen belegten. Aber darum geht es jetzt hier nicht. Ich weiß, es waren viele Wechsel. Es waren über 20. Ich weiß jetzt aber nicht mehr die genaue Zahl. Also es muss auf jeden Fall eine gerade Anzahl sein. Sonst wäre es nicht möglich, dass die Reihenfolge nachher wieder so war wie vorher.
Richtig Detektivarbeit leistest du.
Waren es 24 oder 26? Ich glaube, es waren 26.
Nah dran. Aber es sind
24?
Nee, es sind sogar noch mehr. Es sind 28 Überholmanöver.
Ah, Mist.
Ah, tut mir leid. Schade. Tut mir leid.
Ja, okay. Es bleibt beim 0-0. Dann kommt mal meine nächste Frage. Wir hatten das Thema jetzt gerade eben ja schon im Newsblog. Max Günther wechselt zu Nissan E-Dams. Ja, der Deutsche wird damit nach Dragon Racing und BMW iAndretti für sein drittes Formel-E-Team an den Start gehen. Mehr als 3 verschiedene Renncockpit-Arbeitgeber hatte in der Elektrorennserie bislang noch niemand. Aber Günther ist nicht der Erste, der Rennen für 3 verschiedene Teams bestreiten wird. Mit wem teilt er sich diesen Rekord?
Renncockpit-Arbeitgeber ist ja ein großartiges Wort. Schreibt man das als 1 oder mit Bindestrichen?
Nein, ich hab's mit Bindestrich.
großartig. Wie Streichholzschachtel. So, also du also willst wissen, wie viele Fahrer für 3 Teams angetreten sind, im Endeffekt.
Und zwar Rennen gefahren sind. Testfahrten und so weiter zählt an der Stelle nicht, sondern tatsächlich Rennstarts.
Also Da Costa, glaube ich, ist einer von denen, der für Aguri im ersten Jahr, für Andretti im dritten Jahr und für Tachita ab dem 6. Jahr gefahren ist.
Richtig.
Wer hat denn noch so oft die Teams gewechselt? Marching War, glaube ich. der ist auch für Aguri gefahren und auch für Tachita. Aber auch für Neo am Ende. Sind auch 3 Teams.
Richtig.
Hat der Piquet-Teams gewechselt? Na gut, das zählt bestimmt nicht, ne? Von China zu Next EV zu NIO, das ist kein Wechsel.
Ist das gleiche Team, ist ja nur umbenannt.
Okay. Es sind, glaube ich, tendenziell Fahrer, die in der jüngeren Vergangenheit noch gestartet sind, weil man halt irgendwie ein paar Jahre braucht, um Teams zu wechseln, um mal verschiedene Autos auszuprobieren. Abt und Audi zählt auch nicht, ne? Weil dann könnte man Daniel Abt sagen, wo das dritte Team NIO wäre.
Nein, zählt nicht. Ist das gleiche Team.
Fehlt mir denn noch einer? Oder 2? Oder 3? Okay, ich brauche also noch. Lin vielleicht? Virgin? Jaguar? Mahindra? Mercedes?
Mercedes?
Vielleicht schon Sprung zu viel. Ich wollte noch mal hier die Mercedes-Geschichte reinwerfen. Aber Lin hat 3 Teams gehabt. Der wäre ein guter Kandidat bei Mercedes eigentlich. Habe ich auch in unsere WhatsApp-Gruppe geschrieben, schon ein bisschen Hirngespinste geäußert. Äußere ich jetzt hier einfach auch. Stellt euch vor, Alex Lynn wird durch Roland ersetzt und Lynn macht der ganzen Formel E die Nase lang, geht anstelle von De Vries zu Mercedes, weil er dann einen Aston Martin Werkseinsatz vorbereiten könnte. Ab 2023 ist er ja Aston Martin Werksfahrer. Bisschen spinnen darf man ja auch. Aber der ist auch Teil meiner Antwort. Also Lynn, Da Costa, Ma und mehr fallen mir nicht ein. Turvey war immer beim gleichen Team. Blomqvist, Andretti, Jaguar letztes Jahr, Nio dieses Jahr. Den nehme ich auch noch mit. Und dann sind das meine vier.
Dann ist das der erste Punkt für dich.
Oh.
Das ist vollkommen richtig.
Ey, zum Glück ist der mir noch eingefallen. Ich war im Gedanken bei Nio und dachte, da fährt noch ein anderer. Glück gehabt. Okay, 1-0. Aber ich würde sagen, du gleichst mit dieser Frage jetzt aus. Die muss doch machbar sein für dich. Es gab in diesem Jahr nämlich eine Unterstützungsserie für die Formel E in der virtuellen Welt. Accelerate hieß diese Sim-Racing-Serie. Die wochentags hin und wieder mal E-Sports-Events ausgetragen hat. Und mich interessiert, welcher Fahrer diese Meisterschaft gewonnen hat. Weißt du den Namen noch?
Ich glaube, das war der Däne im Starterfeld, Frederik Rasmussen.
Punkt für dich. 1-1. Das ging doch schnell.
Ja, das war jetzt auch machbar, sag ich mal vorsichtig. ja, kommen wir zu meiner dritten Frage. In Berlin ist nämlich etwas ganz Besonderes passiert. Beide Venturi-Piloten kamen in die Superpole. Das gab es bislang in der ganzen Formel-E-Geschichte nur ein einziges Mal. Kannst du mir sagen, wann?
Geht's um Venturi oder generell um Teams?
Beide Venturi-Piloten.
Okay, es geht um beide Venturi. Also wann waren beide Venturis mal in der Superpole?
Richtig. Das ist die Frage.
Die Superpole gibt's ja noch nicht so lange. Also, ne, nicht seit Gründung der Formel E zumindest.
Seit Saison 2.
War Tom... Echt? Da, seitdem gibt's die Superpole? Irre. Okay. Guck mal, weiß ich richtig gut Bescheid über meine Serie. Okay, dann öffnen sich da ja durchaus noch ein paar neue Möglichkeiten. Maro Engel, Tom Dillmann, Stefan Sarrazin, alle für Venturi gefahren. Nick Heidfeld ja auch, aber nur im ersten Jahr und im zweiten. Ich sage, Stefan Sarrazin hat sich mal gut qualifiziert und tippe auf Maro Engel, wobei ich jetzt noch mal kurz überlegen muss, ob Engel und Sarrazin mal gemeinsam gefahren sind. Oder ob Engel Sarrazin ersetzt hatte. Oh je.
Also ich kann dir sagen, Sarrazin ist ja dann zu Techita gewechselt. Das solltest du doch wissen.
Mhm.
Nee. Er war Teamkollege von Maro Engel in Saison 3.
Und wurde stattdessen von Dillmann ersetzt. Ich sag, Engel und Dillmann sind es. Und Sarrazin hat das nicht mit dem Teamkollegen in die Superpole geschafft.
Okay. Zäumen wir das Feld mal von hinten auf. Das Rennen gewonnen, um das es geht, hat Sam Bird. Er stand auf dem Podest mit Sebastian Buemi und Lucas Di Grassi. Das sind jetzt drei Fahrer, die nicht ganz so selten auf dem Podest gestanden haben.
Ja, das stimmt. So die All-Stars.
Genau, keiner von denen fuhr ein Venturi. Aber Vierter im Rennen wurde Stefan Sarrazin im Venturi.
Nein!
Ja, der auch vorher in der Superpole gewesen ist, zusammen mit seinem Teamkollegen Mike Conway.
Niemals. Mike Conway.
Es war der Buenos Aires E-Prix 2016, als Conway sein zweites Rennen bestritten hat. Er hat das Cockpit ja von Jacques Villeneuve geerbt, der, ich sag mal, nicht ganz so gut und nicht ganz so zufrieden bei Venturi in der Formel E war. Und diese beiden haben es tatsächlich am 6. Februar 2016, also, wenn ich jetzt mal auf den Kalender gucke, vor mehr als 5,5 Jahren zusammen in die Superpole geschafft und da dann die Positionen 4 und 5 belegt.
Wahnsinn. Da hätte ich keine Chance gehabt. Na gut, dann gibt's keinen Punkt dafür.
Leider keinen Punkt, nein.
Wir haben im letzten Jahr oft über Kanada geredet, Tobi. Einerseits natürlich wegen dem Vancouver-Rennen 2022, neu im Kalender drin. Andererseits aber auch, weil endlich diese Saga um den Montreal E-Prix 2017 bzw. 18 durch ist. Die Formel E hat eine Vergleichszahlung erhalten, um den seit 4 Jahren dauernden Rechtsstreit mit der Stadt zu beenden. Ich möchte gern wissen, wie viel Geld die Serie eigentlich nochmal erhalten hat aus Montreal.
Ich meine, mich erinnern zu können, dass es verdammt wenig war dafür, dass der Formel E einen Schaden von, ich glaube, sie hatten 20 Millionen Euro da genannt, entstanden ist. Ich meine, es wären tatsächlich nur 3 Millionen kanadische Dollar gewesen, was etwas mehr als 2 Millionen Euro sind. Vollkommen. Hast du, glaube ich, mal so im Artikel geschrieben.
Vollkommen richtig. 3 Millionen kanadische Dollar waren es. 2 Millionen Euro hätte ich auch zählen lassen. Also, Punkt für dich.
Okay. Ja, Tobi, gehen wir nochmal wieder etwas mehr zurück in die Vergangenheit der abgelaufenen Saison. Und zwar bin ich mit dir jetzt gerade beim Saisonauftakt in Diriyah. Da hat tatsächlich einer der Piloten seinen allerersten Fanboost erhalten. Welcher Pilot war denn das?
Seinen ersten Fanboost? Ich denke an den Camara, der eine erstaunlich große Fanbase hat, dafür, dass er Dragon fährt. Weiß allerdings nicht, ob der da einen Fanboost bekommen hat. Indiria Fanboosts.
Beim Saisonauftakt, also beim Samstagsrennen Indiria.
Mhm. Hatte Robin Freins vorher mal einen Fanboost?
Ist das eine Frage oder ist das eine Antwort?
Es ist mehr eine Frage als eine Antwort. Kannst du mir... Pass auf, ich brauche die Punkte, ja. Ich nehme einen halben Punkt in Kauf, wenn du mir die 5 sagst, die einen Fanboost bekommen haben.
Dann kann ich dir den Punkt ja auch so schon geben.
Ach so, okay.
Es ist ja kein Geheimnis, dass Stoffel van Dorne und Antonio Felix da Costa einen bekommen haben.
Genau, immer. Ja. De Vries hat bestimmt auch einen bekommen. Ich sag, Camara hat einen bekommen. Einfach vom Gefühl her. Und Freins. Ja, komm, ich sag Freins, weil ich keine bessere Antwort gerade habe.
Tobi, dein Gedächtnis. Es hat ein Fahrer seinen allerersten Fanbus bekommen in seinem allerersten Rennen.
Okay.
Das war Jake Dennis.
Jake Dennis von Lando Norris beworben. Ach, natürlich.
Richtig, genau das war die Story, die ich damit erzählen wollte, dass Lando Norris in einem Tweet darum gebeten hat, dass die Leute für seinen Kumpel Jake Dennis, der sein Formel-E-Debüt gibt, abstimmen. Und das haben tatsächlich so viele getan, dass Jake Dennis einen Fanboost erhalten hat.
Hätte man auch wissen können, sowas.
Da kann ich dir auch schon wieder leider keinen Punkt für geben.
Mist aber auch. Dann lass uns doch mal kurz über Venturi reden, Tobi. Es war für dieses Team nämlich das erste Jahr mit neuen Eigentümern. Ne? Vor der Saison sind Scott Swit und José María Aznar Botea, glaube ich, so spricht man ihn aus, das Team quasi übernommen. Letztgenannt.
Und der Agag-Schwager, oder?
Ist der Schwager von Alejandro Agag. Ich wüsste allerdings gern, wie diese gemeinsame Investorengruppe von Swit und Aznar Botea hieß.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass wir darüber Witze gemacht haben, weil der Name der Firma angelehnt ist an das Motorengeräusch in der Formel E. Und ich meine, es hieße Vroom mit Doppel-O, so wie Zoom, nur mit VR vorne.
Mhm. Ich gebe dir nur einen halben Punkt dafür, Tobi. Die Gruppe hieß nämlich Vroom E.
Oh, Mist. Ja, das kann sein. Oh, Mist. Nee, das hatte ich jetzt aber nicht mehr im Kopf. Mir ist nur dieses Vroom noch im Kopf geblieben.
Genau, Vroom ist auch richtig. Halben Punkt gibt's dafür.
Okay. Tobi, dann sind wir, wenn ich die Liste hier richtig sehe, bei meiner 5. Frage schon angelangt.
Mhm. Und ich habe noch keinen Punkt gemacht. Doch, einen oder sowas, ne?
Doch, einen Punkt hast du.
Okay.
In meiner fünften Frage geht es um den Fahrer, den Max Günther bei Nissan Edams beerbt, nämlich Oliver Rowland.
Ja.
Der hat in der abgelaufenen Saison einen traurigen Rekord aufgestellt. Nämlich welchen?
Der Fahrer, der am häufigsten seinen Teamkollegen geschlagen hat.
Ist das ein trauriger Rekord?
Na, fürs Team ist es traurig, für ihn ist er super. Ein trauriger Rekord, der für die meisten Autos zerstört hat. Den Rekord hat er sich geholt.
Könnte man denken, aber nein, jetzt mal im Ernst.
Oh, ich weiß nicht, worauf du hinaus willst. Was für ein Rekord hat Roland sich geholt? Hat er die meisten Plätze verloren in der ersten Runde oder sowas? Vielleicht war Roland der Fahrer, der ausgehend von seinem Startplatz am meisten Ränge im Rennverlauf verloren hat. Falls das ist, worauf du hinaus möchtest. Das ist meine Antwort.
Das wäre auch ein trauriger Rekord, aber ich fürchte, es ist nicht das, worauf ich hinaus wollte. Oliver Rowland hat einen neuen Rekord aufgestellt, und zwar hat er die meisten Disqualifikationen innerhalb von nur einer Saison gesammelt.
Wie soll man denn darauf kommen? Drei Stück? Warte mal, mal gucken. Valencia, Energie.
Richtig.
Puebla, Reifen.
Richtig.
London, Energie.
Richtig.
Ah, guck mal, ich krieg's ja noch zusammen.
Ja. Aber drei Disqualifikationen innerhalb einer Saison, das gab's noch nie in der Formel E.
Ist aber echt bekloppt. Also, das tut mir so leid zu sagen, aber der typische Nissan-Geschichte, ne? Irgendwie.
Der arme Max Günther.
Der arme Max Günther, Marco. Ich hoffe, Dinge bessern sich. Vielleicht mit der deutschen, weiß nicht, Ordentlichkeit oder sowas.
Wir wollen keine Klischees erfüllen, aber der Max Günther bringt deutsche Ordentlichkeit in den französisch-japanischen Haufen bei Nissan Edams.
Vielleicht geht dem Team jedenfalls etwas seltener die Energie aus und die Reifen werden vielleicht etwas häufiger angemeldet. Na gut, aber da
bleibt zu hoffen.
Da wäre ich nicht drauf gekommen, dass du darauf hinaus willst. Na gut, dann habe ich zum Abschluss noch eine Frage für dich, die sich nicht auf die Formel E bezieht. Nicht auf die Extreme E bezieht und auch nicht auf eine E-Serie bezieht.
Boah, das ist aber dann unfair.
Wie viele Stunden E-Pod-Material haben wir in diesem Jahr etwa veröffentlicht, Tobi? Ich gebe dir ein bisschen Toleranz und sowas. Ich habe es auch jetzt nicht genau auf die Sekunde hier ausgerechnet. Aber tipp doch mal, wie viel E-Pod haben wir gemacht dieses Jahr?
Oh. Wir haben, darüber haben wir auch schon mal gesprochen und ich meine, es wäre in Puebla gewesen, als wir die 24 Stunden geknackt hätten. Also müssen es mehr als 24 Stunden sein. Puebla war die Saison zu zwei Drittel vorbei, also vielleicht nochmal ein Drittel mehr. Nee, vielleicht nochmal dann die Hälfte nochmal da drauf. Jetzt war natürlich auch der Saisonrückblick, der relativ lang war.
Und es geht
auch? Ich schätze 36 Stunden.
Es geht auch um nicht nur die Formel-E-Folgen, sondern die Extreme-E-Folgen und E-Serien-Folgen und sowas auch.
Ach so. Okay, die waren aber auch nicht so lang. Komm, dann nehme ich da vielleicht nochmal anderthalb Stunden drauf. 37,5 Stunden.
Okay, also ich wollte dich jetzt nicht in die Irre führen damit. Nur zur Info. Ich habe alle okay. Folgen zusammengezählt.
Ja, es waren ja nicht so viele Extreme-E-Folgen. Und wie gesagt, ich glaube, mit anderthalb Stunden kommt man da hin, die ganzen Extreme-E-Folgen. Also 37,5, sage ich.
Ja.
Müsste ungefähr hinkommen.
Kommt auch ungefähr hin, aber ist mir ein bisschen zu hoch. Es sind seit der ersten Folge in diesem Jahr, abzüglich der aktuell laufenden, das müssten um die 40 Minuten sein oder sowas, 33,5 Stunden. Vier Stunden verschätzt, bisschen zu hoch, würde ich sagen.
Ja, okay. Ja, da hätte ich aber jetzt mehr vermutet.
Ich war auch ehrlich gesagt überrascht, weil wir ja auch zum Beispiel unsere tolle Folge mit Valentino Conti hatten, die auch eine Stunde oder sowas ging. Hätte ich auch mehr vermutet. Aber es sind tatsächlich nur 33,5 und mit dieser Episode wahrscheinlich dann 34.
Ja, okay. Gut.
Dann steht's am Ende. 1,5 bei mir, ne? Habe ich einen halben Punkt gesammelt irgendwo?
Nee, ich habe einen halben Punkt.
Du hast einen halben Punkt gesammelt.
2,5 zu 1, glaube ich,
ja, oder? Ja, 2,5 zu 1. Was für ein rundes Ergebnis. Dann gratuliere ich dir herzlich zum Abschlusssieg im Grid Dummies Quiz in dieser Epoch Season. Vielen Dank, Tobi.
Ja, weißt du denn eigentlich, wo wir das letzte Grid Dummies Quiz durchgeführt haben?
Oh, es war ja so viel Rennen. Ja, wahrscheinlich die Folge vor der Berlin-Vorschau.
Nein, es war tatsächlich die Berlin-Vorschau im Park.
Ach ja.
Haben wir auch noch Quiz gespielt.
Na klar. Oh, das war so ein kleines. Warte, ich mach mal die Musik aus und ein Auto an und dann reden wir kurz über die Highlights. Warte mal kurz. Diese Folge da im Park war auch wirklich, glaube ich, mein Highlight aus den letzten 9 E-Pod-Monaten. Das war so schön, neben dir zu sitzen und dir zuzuwinken und zu sagen, weiß ich nicht, jetzt kommt hier deine Musik fürs Teleskop und sowas. Man konnte sich angucken, es war großartig.
Ja, es hat auf jeden Fall viel Spaß gemacht, bei dem schönen Wetter mitten in Berlin im Park zu sitzen und einen E-Pod aufzunehmen.
Man könnte ja auch sagen, wir machen das immer jetzt, aber so wie ich hier momentan im Schlafanzug rumlümmel, willst du mich nicht sehen beim Podcast.
Also, ja, das kann gut sein.
Es ist Sonntag, 11.30 Uhr und ich sitze hier komplett verklatscht und noch, also ich bin kein schöner Mann momentan, ich sag's dir.
Gut zu wissen. Aber zum Glück hört man das im Podcast ja nicht.
Genau. Deswegen mache ich so gerne Podcast und keine Videos. Und wir machen jetzt erstmal Sommerpause, so ein bisschen. Ich weiß noch gar nicht, wie lange. So ein paar Wochen jedenfalls. Bis mal was Großes passiert. Wir sind aber natürlich, auch wenn der E-Pod-Feed ein bisschen ruhiger vielleicht wird in der nächsten Zeit, nicht weg. Und sind immer noch bei eformel.de für euch zur Verfügung. Weiß ich nicht, sagt man das so? Da jedenfalls. Wir zeigen Präsenz auf eformel.de. Und wenn ihr uns unterstützen möchtet, jetzt so zum Abschluss dieser Formel-E-Saison nochmal der Aufruf, der sonst immer in den Extreme-E-Episoden drin ist, hier aber nicht. Wenn ihr den E-Pod gerne hört, dann dürft ihr uns auch gerne unterstützen. Wir haben auf unserer Webseite ein freiwilliges Bezahlmodell. Das findet ihr einfach, wenn ihr da draufklickt, auf eformel.de, relativ schnell eingebettet, über steadyhq.de/eformel.de. Und wenn ihr unseren E-Pod unterstützen möchtet, dann dürft ihr das da sehr gerne tun. Natürlich bleibt der E-Pod trotzdem kostenfrei und sowas. Aber ein kleiner, falls ihr unterstützen möchtet, könnt ihr das auf diesem Wege sehr gerne tun. Und jetzt machen wir Feierabend oder so, Tobi, oder?
Ja, ich denke auch. Wird Zeit für eine Pause.
Wird Zeit für eine Pause. Na, dann lasse ich mir jetzt eine Badewanne ein oder so, weiß ich nicht. Und nehme mir einen Mojito und mach Urlaub.
Ja, wunderbar. So stellt man sich doch das vor, um 11.30 Uhr.
Genau, ja.
Mit dem Mojito in die Badewanne.
Und da haben wir schon den Episodentitel gefunden. Sehr schön. Tobi, schöne Pause dir, schöne Woche dir. Mach's gut.
Mach's gut, Tobi. Ciao.
Ciao.
Sehr schön.
Mit dem Mojito in die Badewanne. Bist du geil, ey.